Ja, liebe Gemeinde, in der Gospelkirche, vor 14 Tagen habe ich hier mit dem Theologieteam der Gospelkirche zusammengesessen. Alles fit? Nee, das war uns allen ganz schnell klar. Alles sowieso nicht und alles sowieso nie. Und dass es eben oft wirklich nur so im Vorbeigehen dahergesagt wird, so im Stile von, na, alles fit, alles gut. Und so haben wir, ja, ich weiß nicht, wir waren glaube ich 6, 7 Menschen da bei Anke im Büro, bei Anke Gahammer Paul im Büro und haben hin und her diskutiert. Viele Facetten dieses Themas abgeklopft. Von Hauptsache gesund bis hin zur Fitness in all seinen Ausprägungen von Hauptsache gesund, fürsorglich mit sich umzugehen, bis hin zur perfekten Kontrolle über jeden Schritt, jeden Pulsschlag, jeden Atemzug. Atme, sagt mir die App, wenn ich die Luft anhalte. Du hast deine Schrittzahl noch nicht erreicht, dein Herzschlag ist zu schnell, du hast deine 5 Handvoll Obst noch nicht gegessen und so weiter. Der Fitnesskult erinnert in seinen scharfen Ausprägungen fast an religiöse Symbole, Rituale. Sie haben das eben im Anspiel gesehen. Natürlich, verstehen Sie das nicht falsch. Für den Apostel Paulus zum Beispiel ist der Leib geradezu heilig. Und er bezeichnet ihn als Tempel des Geistes, verherrlicht also euren Leib in Gott. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Das schreibt er den Leuten. So wichtig ist ihm der Körper. Wir wissen alle, keine Frage, der Körper braucht, dass wir gut mit ihm umgehen. Mein Mann steht auch jeden Morgen vor meinem Bett und motiviert mich, mit ihm eine Runde um den Bodensee zu walken. Das tut nach dem ersten Umdrehen aber richtig gut. Seinen Schrittzähler nimmt er dabei auch mit. Der Körper ist unser ganz persönlicher Ausdruck in dieser Welt. Mein Körper, Ihr Körper, der ganz persönliche Ausdruck. Ich finde auch Ausdruck der Fantasie unseres Schöpfers. Einzigartig und einmalig. Obwohl wir oft so viel an unserem Körper auszusetzen haben, gerade auch junge Mädchen, aber auch Jungs. Aufpassen auf uns können wir und müssen wir als verantwortliche Menschen. In China erleben wir gerade, wie ein unbekanntes Virus eine ganze Welt in Aufregung versetzen kann. Gerade weil es sich unserer Kontrolle entzieht und unberechenbar wirkt. Das Unberechenbare macht uns Angst. Und wir wissen alle, retten können wir unser Leben am Ende nicht. Viele von uns sind aufgewachsen mit Botschaften, die tiefer innerlich sind. Du musst das packen, du musst das Leben in den Griff bekommen. Das Leben ist kein Wunschkonzert, schon gar kein Ponyhof. Was sollen wir denn machen, sagen viele Eltern. Ohne Leistung geht doch gar nichts mehr. Und ohne perfekt wird es auch schwierig. Ich habe mich über eine 3.0 im Abi gefreut. Darüber können Abiturienten doch heute zum Teil nur noch lachen. Über eine 3.0. 29% der Kinder in unserem Land leiden unter depressiven Erkrankungen, stand neulich in der Hans. Du musst die Gelegenheit beim Schopfe packen. Schon in der Sprache liegt etwas ganz Gewaltsames in den Griff bekommen. Obwohl es fast so aussehen könnte, als ob wir die Meister unseres Lebens sein könnten, wenn wir uns nur genug anstrengen, wenn wir nur positiv genug denken. Ich erfahre das in der eigenen Familie. Der Druck, unter dem unsere erwachsenen Kinder stehen, gesellschaftsfähig zu sein, fit zu sein, nicht nur manchmal, möglichst immer. Und wenn sie nicht mehr hinterherkommen und wenn die Seele das nicht mehr mitmacht, dann fühlen sie sich auch noch schuldig und gescheitert. Ich arbeite als Seelsorgerin in der Psychiatrie. Ich erlebe jeden Tag die Zerbrechlichkeit des Körpers und der Seele. Und ich höre Geschichten. Menschen erzählen mir, wie sie von einem Tag auf den anderen manchmal die Meisterschaft über ihr Leben aufgeben mussten. Wir waren eine Bilderbuchfamilie, sagt der Mann. Und da brach die schwere Krankheit meiner Frau aus. Und nun ist die Stimmung im Dorf gekippt. Meine Frau hat sich immer um alle und alles im Dorf gekümmert. Dann die schwere Psychose. Freundschaften sind gekippt und haben nicht standgehalten. Diese Familie zerbricht beinahe an den Folgen der Krankheit und an dem Unverständnis und dem Gerede im Dorf. Keiner will sich in den Weltuntergang dieser Familie hineinziehen lassen. Alles fit ist gewesen, alles gut ist lange vorbei und war nie. Für diese Familie und für viele von uns. Alles fit funktioniert nur im Vorbeigehen und auf die Schnelle, ohne dass überhaupt noch etwas erwartet wird. Es muss ja, könnte besser sein, allenfalls. Hab gerade noch so einen kurzen Smalltalk gehabt mit jemandem hier, als ich gefragt habe, na, wie ist es? Na, muss ja. Habe ich gesagt, ja, das kommt gleich. Oder auf dem Laufband, auf der höchsten Stufe, ist vielleicht noch alles fit. Vor einiger Zeit traf ich eine Frau im Aldi. Wir standen an der Kasse, am Band. Wir legten unsere Waren drauf und ich sagte zu der Frau, ach, manchmal nervt mich das auch, das immer wieder einkaufen. Da dreht sie sich zu mir um und sagt, das ist doch das Einzige, was mir noch bleibt. Puh, das habe ich mitgenommen, obwohl es schon länger her ist. Und die Bibel hat da auch einen Begriff für. Die Bibel sagt, das ist der Tod am Brot allein. Und manchmal spüren wir den hautnah. Jeder von uns könnte erzählen, wenn das Leben aus dem Ruder und den Händen gleitet und alles nicht mehr fit oder überhaupt nicht stimmt und schon gar nicht alles gut ist. Hinter alles gut, ich weiß, das ist nur so eine Redensart, aber dahinter steckt eben auch eine Denke. Wir sind nicht Meister unseres Lebens. Darüber sind wir uns auch im Theologieteam der Gospelkirche alle einig. Und dann suchen wir nach einem Bibelvers, der zu diesem Thema alles fit passen könnte. Und entscheiden uns dann am Ende für den Spruch aus dem Markus-Evangelium, den Herr Hertle eben gelesen hat. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer es verlieren will, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Ich mache einen ganz kurzen Abstecher. 70 nach Christus, erste christliche Gemeinden in Jerusalem, für die schreibt Markus sein Evangelium. Die waren ja alle noch gar nicht da, die Schriften, die wir heute haben. Er schreibt Jesus-Geschichten auf, um diese ersten wenigen Christen zu stärken. Wir müssen so wie heute die Gospel oder dass wir hier zusammensitzen, uns stärken will. Wir müssen uns diese ersten christlichen Gemeinden wie kleinste Hauskreise vorstellen. Vielleicht 10 Leute, vielleicht 15 Leute. Und die missionieren. Und die haben mit eigenen Zweifeln zu tun, an ihrem Glauben, der für die Umgebung alles, ja, verrückt einfach klingt. Der Glaube an einen Gescheiterten, an einen Gekreuzigten, der Glaube an eine Auferweckung. Und die Evangelisten und die Schreiber der ersten Schriften, die versuchen mit ihren Jesusbiografien die Menschen zu bestärken und zu ermutigen, zu sagen, macht weiter, lest und spürt, was in die Welt gekommen ist. Und dann kommt es doch so ganz anders, als diese junge Jesusbewegung sich das vorgestellt hat, die Befreiung. Kein Mächtiger, der vom Thron geworfen wird, kein Frieden, kein Recht, keine Wunderheilung. Und in dieser Situation erinnert Markus, der Evangelist, seine Jünger und die Gemeinden an das, worauf sie hoffen. Und er schreibt, Jesus rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten wird, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Denn was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nehme doch Schaden an seiner Seele? Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslösen? Es stand viel auf dem Spiel damals. Würden sich die Hoffnung und der Glaube an eine gute Welt durchsetzen? Der Bibeltext stellt einfach Fragen an uns. Er stellt in Frage, wie leben wir heute? Wo stehen wir 2000 Jahre im Blick auf Kirchengeschichte und auf Christengeschichte? Wo stehen wir mit unserer Hoffnung auf eine menschenwürdige, sinnerfüllende Welt? Geburtstag war, der Ausgangspunkt war eigentlich der 200. Geburtstag von Florence Nightingale. Das wäre aber jetzt zu viel, das alles zu machen. Aber wir wissen, vor 200 Jahren hat sie anstehen und liegen lassen, ihr wohlhabendes Elternhaus verlassen und ist in der Krankenpflege tätig geworden, mit allem, was dazugehört. Und vielleicht würden wir heute sagen, sie stellte ihr eigenes Leben in den Hintergrund und bekam es sinnvoll zurück. Wir sind alle keine Florence Nightingales, müssen es auch nicht sein. Und trotzdem so natürlich die Frage, wie kommt durch uns, wie tragen wir etwas von der Kraft Gottes in diese Welt? Natürlich ist unsere Situation eine andere. Wir sorgen uns um die Erde, empfinden Ohnmacht gegenüber dem Hass, der seine Arme ausbreitet wie eine Krake. Gerade jetzt sind wir erschüttert über den Terror in Hanau. Unsere Kämpfe sind andere. Sorgen um die Gesundheit unserer Kinder und so weiter. Und doch die Frage, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nehme doch Schaden an seiner Seele? Und das höre ich über die Jahrtausende hinweg, auch als eine Ansage. Nicht als Drohung, bloß nicht als Drohung, aber als eine Ansage, sorge um uns moderne Menschen, um eine Art zu leben, die sich nur noch um sich selber sorgt, die die Meisterschaft über das eigene Leben gewinnen will. Und das funktioniert nicht. Alles fit, alles gut. Unsere Seele entwickelt keine Hornhaut. Wann sprechen wir über unsere Sehnsucht? Wer sieht uns an? Was trauen wir unserem Gott noch zu? Wie bilden wir unsere Kinder? Wo ist Raum für die feinen Schwingungen des Lebens? Wo bilden wir ihre Sensorien aus für Fantasie, Hoffnung, Glauben, Vertrauen? Da wohnt ein Sehnen tief in uns. So ein modernes Kirchenlied, das ganz beliebt ist, die Sehnsucht nach mehr als nach dem, was wir machen und kontrollieren können. Es tut gut, sich nicht mehr verstecken zu müssen und einen Menschen zu haben, der da ist und der ein sehendes Herz hat. Ein sehendes. Wir brauchen den, der die Hand auf unsere Schulter legt, der sich berühren lässt. Wir brauchen unseren Gott, der sein Angesicht über uns hält. Er ist der Meister unseres Lebens, nicht wir selbst. Wir haben viel zu gewinnen. Es geht darum, dass diese Kraft zum Tragen kommt in der Welt, in unseren Gemeinden. Die Kräfte, die trösten, die Angst nehmen, Dankbarkeit spüren lassen, Zärtlichkeit öffnen. Dann leuchtet etwas von der Kraft Gottes auf. Die Gospelmusik erzählt davon in ganz besonderer Weise. Der Glaube an die Kraft Gottes, da berührt uns diese Musik in der Tiefe unserer Seele und wirkt. Amen.